Verteidigung und Wiederaufbau ist verbunden. Und ich spüre, dass in Deutschland das auch sehr hoch geschätzt und bewundert wird, dass die Ukrainer nicht warten, bis der Krieg vorbei ist, sondern an Ort und Stelle mit dem Wiederaufbau beginnen. So halt sind die Ukrainer. In diesen schwierigen Zeiten des Krieges ist diese Resilienz der Ukrainer, angefangen mit unseren Soldatinnen und Soldaten und dann bis an die Nichtregierungsorganisationen und private Initiativen, alle arbeiten daran, um zu überleben, um das Land zu verteidigen, um weiter kämpfen zu können.
Russland hat ganz gezielt Krankenhäuser in der Nähe von Saporischschja vom Stromnetz abgeschnitten, hat die Leitungen zerbombt. Und was die Ukrainerinnen und Ukrainer geschafft haben, ist sehr schnell erneuerbare Energien dort aufzubauen. Und mit diesen erneuerbaren Energien haben sie ganz gezielt die Kliniken wieder angeschlossen, sodass jetzt Tausende von Menschen jeden Monat dort wieder behandelt werden können, sichere Stromversorgung haben, einfach weil sie nicht das Alte genau so wieder aufgebaut haben, sondern einfach es besser wieder aufgebaut haben, so aufgebaut haben, dass es in dieser Kriegssituation widerstandsfähiger ist. Und das fand ich ein sehr beeindruckendes Beispiel, bei dem wir eben von deutscher Seite auch mit unterstützt haben.
Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann vor mehr als 2 Jahren. Wir fragen uns heute, wie sieht der Alltag aus von Männern, Frauen und Kindern in der Ukraine? Was braucht das Land, abgesehen von Waffen, für ein sicheres und gutes Leben, jetzt und auch in der Zukunft? Nächste Woche beginnt hier in Berlin die Ukraine Recovery Conference und dort werden sich Staats- und Regierungschefs treffen, zusammen mit Vertretern der Zivilgesellschaft, Finanzinstitutionen und auch Nichtregierungsorganisationen. Sie werden sprechen über den Wiederaufbau der Ukraine und wir nehmen das zum Anlass, um heute schon über den Wiederaufbau in diesem Land zu sprechen. Wie immer habe ich Gesprächspartner, die sich bestens mit dem Thema auskennen. Heute mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Und mit dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, seine Exzellenz Oleksiy Makeyev. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und ich bin Liz Shaw, Journalistin und Moderatorin. Wir beginnen jetzt erstmal mit einem Thema, das nicht so hart ist. Wir sprechen über Fußball. Herr Botschafter, Sie waren gestern im Stadion in Nürnberg. Freundschaftsspiel zwischen der Ukraine und Deutschland. 0-0 haben die gespielt. Wie ist Ihre Bilanz?
Also die Bilanz der Freundschaftsspiele zwischen Ukraine und Deutschland ist perfekt. 2 Spiele waren 3-3 ausgegangen und das letzte Spiel 0-0. Vielleicht nicht so spannend, was Tore angeht, aber nochmals ein Unentschieden. Und ich habe mich gestern im Nürnberger Stadion wirklich wie zu Hause gefühlt mit toller Unterstützung von ukrainischen und deutschen Fans.
Wie war denn die Stimmung im Stadion?
War sehr gut. Die Stimmung war sehr gut. Alle waren zufrieden. Also jeder hat natürlich für eigene Mannschaft jetzt mitgefiebert, aber alle waren insgesamt zufrieden und ich habe das von den Spielern auch gehört und von Trainern. Das war ein guter Auftaktspiel für die Vorbereitung für die
Europameisterschaft. Svenja Schulze, Sie sind großer Fußballfan. Für wen haben Sie gestern mitgefiebert?
Das war wirklich schwierig, weil für beide. Ich fand das eigentlich ein ausgeglichenes und schönes Spiel und bei solchen Spielen muss man auch gar nicht unbedingt immer gewinnen. Das ist natürlich auch schön, aber es reicht ja, wenn wir am Ende bei der Euro 24 gewinnen.
Okay, das ist mal eine Voraussage. Okay, wir sprechen jetzt über das Thema Wiederaufbau heute bei diesem Podcast, aber wir wollen erst mal einen Eindruck bekommen von dem Leben der Menschen in der Ukraine. Botschafter Makeyev, Sie waren schon vor genau einem Jahr hier zu Gast in diesem Podcast. Hätten Sie damals gedacht, dass Sie ein Jahr später immer noch über den Krieg in der Ukraine sprechen müssen?
Damals habe ich gehofft, dass wir noch schneller gewinnen können, aber ich habe schon damals gespürt, man muss einen langen Atem haben, weil der Gegner ist kein Zwerg. Der Gegner ist Russland und Russland will diesen genozidalen Krieg überhaupt nicht stoppen, ohne dass das ganze ukrainische Volk und das ganze ukrainische Land vernichtet wird. Deswegen es ist es besonders wichtig, dass wir weiterhin nicht alleine auf dem Kampffeld stehen, sondern von unseren Partnern und Verbündeten unterstützt werden.
Beschreiben Sie bitte für uns den Alltag der Menschen vor Ort. Die wenigsten von uns können sich vorstellen, wie es ist, schon seit 2 Jahren im Krieg zu leben. Was erleben die Menschen dort vor Ort?
Ja, zum Beispiel in der Hafenstadt Odessa fast jede Nacht fliegen aus Luftraum über Schwarzen Meer russische Raketen und Drohnen. Das donnert, weil Flugabwehr versucht, diese Drohnen und diese Raketen abzufangen. Die Menschen in Kharkiv haben keine Möglichkeit, vorgewarnt zu werden, weil die Flugzeit einer Rakete aus dem 30 Kilometer entfernten Russland ist weniger als eine Minute. Da kann man überhaupt nicht schnell reagieren und irgendwohin runterzugehen. Die Kinder in Kharkiv, die können nur eingeschult werden, wenn die Schule über Schutzräume verfügt. Deswegen gibt es Schulen in den U-Bahn-Stationen in Kharkiv. Und in den letzten 2 Monaten haben die Russen unsere Energieinfrastruktur so stark beschossen und beschädigt, dass zum Beispiel heute in der Hauptstadt Kiew Strom und Wasser vielleicht 6-8 Stunden am Tag gegeben wird. Das sind die Realitäten eines Landes in Europa. Und das müssen unsere Menschen ausharren. Und das habe ich nur von den Zivilisten gesprochen. Weil das andere ist, was an der Frontlinie passiert und wie unsere Jungs und Mädels an der Frontlinie noch versorgt werden müssen mit Waffen und Schutzsystemen.
Ministerin Schulze, Sie waren ja erst vor kurzem in der Ukraine im Mai. Sie sind diesen Zivilisten begegnet. Was für Eindrücke haben Sie mitgenommen aus der Ukraine?
Erstmal war ich sehr beeindruckt von wirklich der Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer, weil es ist schrecklich zu sehen, was dieser Krieg für die Menschen bedeutet, wie viele Menschen verletzt werden, auch wie viele Kinder verletzt werden. Wir waren in Lviv im Unbroken Center. Das ist ein Zentrum, was sich eben mit der Rehabilitation von Menschen beschäftigt, die eben Arme oder Beine verloren haben. Und zu sehen, naja, man braucht jetzt ganz viele Menschen, die Orthopädie-Technik lernen, weil so viele eben Arme, Beine verloren haben, Prothesen brauchen und ihr Leben lang Prothesen brauchen. Und ich war völlig beeindruckt von Jana Stepanenko. Die ist auch ziemlich bekannt geworden. Sie hat beide Beine verloren als 11-Jährige, hat dann Prothesen bekommen und hatte sich vorgenommen, dass sie unbedingt den Boston-Marathon laufen will. Boston-Marathon laufen mit einer frischen Prothesen. Und sie hat das dann am Ende geschafft, da ein Stück mitzulaufen und damit wieder Spendengeld einzunehmen. Sie wollte unbedingt anderen helfen, auch Prothesen zu bekommen. Und diesen Willen, diesem Angriffskrieg was entgegenzusetzen, bei so einem jungen Kind, die ist jetzt 12, 13, ja, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also auch etwas, was mich verfolgt, was man nicht so schnell wieder los wird, wenn man das ganze Leid sieht, was dieser russische Angriffskrieg da auslöst.
Nun dreht sich die mediale Debatte und auch die politische Debatte hier in Deutschland, wenn es um die Unterstützung deutscher Seite für die Ukraine geht. Es handelt sehr viel von militärischer Unterstützung. Ärgert Sie das manchmal, dass der andere Teil, der Wiederaufbau, Unterstützung zum Beispiel für Menschen, die Prothesen brauchen, gar nicht so stark im Fokus ist?
Naja, ich finde das verwunderlich, dass sich die deutsche Debatte nur um den einen Teil dreht. Man braucht beides. Man braucht auch die Ärztinnen, die jetzt eben schnell ausgebildet werden, wie Notfallhelferinnen. Wir brauchen die Elektrikerinnen, die jetzt gerade die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur wieder aufbauen. Und dafür werden jetzt sehr viele Menschen umgeschult, lernen neue Jobs, machen sich auf den Weg, um ihr Land immer wieder aufzubauen. Und dass das hier so wenig wahrgenommen wird, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer permanent ihr Land wieder aufbauen, das nicht zulassen, dass die Infrastruktur einfach brach liegt, es nicht zulassen, dass es keine Energie gibt, sondern immer wieder das Aufbauen, besser aufbauen, nochmal besser aufbauen, sodass es nicht mehr zerstört werden kann. Also ich finde das sehr beeindruckend und ich würde mir wünschen, dass wir darüber auch in Deutschland mehr sprechen. Und mit der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz, mit der Ukraine-Recovery-Konferenz werden wir das sicherlich tun.
Botschafter Makeyev, haben Sie auch den Eindruck, dass das Thema Wiederaufbau in den Hintergrund gerät? Weil auch wenn man sich die Videobotschaften Ihres Präsidenten anschaut, von Volodymyr Zelensky, dann geht es oft darum, was kann Deutschland noch liefern, was für Waffensysteme sind notwendig von den USA oder von Frankreich. Aber Wiederaufbau, darüber höre ich sehr wenig.
Ja, weil das Wiederaufbau ist natürlich mit Verteidigung sehr verbunden. Ja, wenn jeden Tag eine russische Rakete ein Kraftwerk zerstört, dann können wir natürlich sehr viel über Wiederaufbau sprechen. Aber es wäre sehr gut, wenn diese Rakete abgefangen werden könnte, damit es nicht wieder aufgebaut werden muss. Und in der Tat, in vielen Reden des Präsidenten sind auch Elektriker und unsere Energieleute erwähnt, die es schaffen, binnen von einigen Tagen oder Stunden das zu reparieren, was überhaupt reparierbar ist, damit die Menschen wieder Strom bekommen oder Wasser bekommen. Und der Präsident hat unsere Energieleute genannt als Krieger der Lichter. Weil das ist sehr wichtig, damit die Menschen ein ganz normales Gefühl kriegen und noch Tee aufkochen können. Und nochmals, das ist verbunden. Verteidigung und Wiederaufbau ist verbunden. Und ich spüre, dass in Deutschland das auch sehr hoch geschätzt und bewundert wird, dass die Ukrainer nicht warten, bis der Krieg vorbei ist, sondern an Ort und Stelle mit dem Wiederaufbau beginnen. So halt sind die Ukrainer.
Und das wird auch das Hauptthema sein bei der Ukraine Recovery Conference in Berlin. Bundeskanzler Scholz zusammen mit Präsident Zelensky haben 60 Staats- und Regierungschefs eingeladen, zusammen mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Es sind Finanzinstitutionen dabei. Nichtregierungsorganisationen, die alle sprechen über das, was wieder aufgebaut werden soll und kann in der Ukraine. Wo liegt der Fokus dieses Jahr? Weil diese Konferenz gab es ja auch schon im vergangenen Jahr und 2 Jahre davor.
Also für uns ist es sehr wichtig, die Ressourcen für unsere Sicherheits- und Verteidigungskräfte bereitzustellen, aber dann unsere Wirtschaft inmitten des Krieges einen wichtigen Push zu geben, weil an diesem Wiederaufbau werden nicht nur Regierungen teilnehmen, sondern Unternehmen. Und das sind hoffentlich auch deutsche Unternehmen, die in die Ukraine kommen mit ihren Technologien, mit ihren Möglichkeiten, Ideen, Investitionen und uns dabei helfen, in einigen Stellen und Orten von 0 auf 100 alles aufzubauen. Und dann natürlich eine der wichtigsten Aufgaben dieser Konferenz ist, die Reformen auf dem Weg der Ukraine in die Europäische Union zu unterstützen, fortzusetzen und somit den Wiederaufbau voranzutreiben.
Das heißt, es geht nicht nur darum, die Infrastruktur aufzubauen, sondern auch behördliche Strukturen aufzubauen, um die Ukraine darauf vorzubereiten, Beitrittskandidat der EU zu werden. Ministerin Schulze, was hat Deutschland schon an Unterstützung geleistet in diesem Bereich für die Ukraine und was kommt da noch?
Wir arbeiten mit der Ukraine ja schon sehr lange zusammen, schon weit vor dem Krieg, zum Beispiel an dem Aufbau kommunaler Strukturen, weil das der Ukraine selber sehr wichtig war, solche Strukturen aufzubauen. Das gab es nicht schon immer, also starke Kommunen, die auch selber was entscheiden können, sondern das ist was, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde und was jetzt eben auch auf der Konferenz eine große Rolle spielt. Wir erwarten auch viele Vertreter eben der kommunalen Ebene, die eben auch einen großen Beitrag leisten zum Wiederaufbau der Ukraine und eben mit ihren spezifischen Anforderungen auch gesehen werden sollen.
Es gibt ja viele auch Städtepartnerschaften, zum Beispiel zwischen deutschen Städten und ukrainischen Städten. Was haben die schon erreichen können, was vielleicht nicht auf Bundesregierungsebene passiert?
Na, was auf der kommunalen Ebene passiert, ist eben eine direkte Unterstützung, also ein unmittelbarer Austausch. Was wird gerade am dringendsten gebraucht? Es wird Werkzeug geliefert, die Wasserwerke tauschen sich aus, die Elektrizitätswerke. Und da geht es um Know-how, aber auch einfach um Technik, um Werkzeuge, um Beratung, gegenseitige Unterstützung. In vielen Kommunen sammeln die Menschen Geld, um eben in der Ukraine unterstützen zu können. Und von der Bundesebene aus haben wir das dann wiederum möglich gemacht, dass die Materialien, dass die Unterstützung auch in die Ukraine gelangt, weil das organisiert man am besten zusammen. Und da haben wir dann wieder den Kommunen geholfen. Inzwischen sind es über 200 solche Partnerschaften, die sich helfen, sich unterstützen und eben wirklich beim Wiederaufbau der Ukraine jetzt schon helfen.
Dann gucken wir nochmal auf die Konferenz. Was wird das BMZ beitragen jetzt aktuell bei dieser Konferenz?
Also neben der Frage der Kommunen, die eine ganz wichtige ist, geht es vor allen Dingen auch um die Frage der Ausbildung von Fachkräften. Die Ukraine braucht jetzt andere Fachkräfte und braucht eine richtige Initiative für Fachkräfte, die wir international auch unterstützen wollen. Wir wollen eine Allianz für die Fachkräfte bilden, weil am Beispiel der Orthopädie ist es eben klar geworden, jetzt braucht man Orthopädietechniker, man braucht Elektrikerinnen, man braucht mehr Notfallmediziner, mehr Ärztinnen. Und zu überlegen, wie kann man dieses Wissen, wie kann man diese Fachleute für die Ukraine aktivieren? Was sind die besten Maßnahmen dafür? Das ist einer der Schwerpunkte. Der zweite, den hat Herr Botschafter schon genannt, das ist die Wirtschaft. Es produzieren sehr viele Unternehmen noch in der Ukraine, auch deutsche Unternehmen. Und wir helfen jetzt schon, dass Unternehmen zum Beispiel ihren Sitz weiter weg von der Frontlinie wieder aufbauen können, dass sie weiter produzieren können. Aber es braucht eine Initiative gerade für die mittelständische Wirtschaft, die einfach Kredite braucht, die Unterstützung braucht, die jetzt in so einer Kriegssituation nicht ganz einfach ist. Auch da braucht man eine internationale Allianz, die hilft und unterstützt. Und aus der Sicht eines Entwicklungsministeriums ist auch die Rolle der Frauen ganz zentral, weil die Frauen übernehmen gerade sehr viele Aufgaben in der Gesellschaft, sie mit ihren spezifischen Bedürfnissen nochmal zu stärken, zu sehen, was brauchen sie und was kann die weitere Rolle der Frauen auch sein.
Können Sie da ein Beispiel geben von den spezifischen Bedürfnissen,
die Sie angesprochen haben? Ein Beispiel, was immer wieder, wir helfen ja sehr stark beim Wiederaufbau des Energiesystems. Das ist absolut notwendig. Jeder, der mal einen Stromausfall erlebt hat, weiß, was plötzlich alles nicht mehr geht, was man für selbstverständlich hielt vorher. Deswegen ist es ganz zentral, das Stromnetz besser wieder aufzubauen, so dass es widerstandsfähiger ist. Und da helfen inzwischen eben auch sehr viele Frauen, die Schulungen gemacht haben, die jetzt eben Elektrikerinnen sind, die reparieren können, die im Wiederaufbau helfen können, die Fachleute sind für Statik von Gebäuden. Und solche Ausbildungen gemeinsam voranzubringen, das ist ein Teil der Zusammenarbeit, die wir hier auch als Deutsche leisten.
Herr Botschafter, wie wird das Ganze denn koordiniert? Also Frau Schulze hat jetzt eine Reihe von Maßnahmen genannt, die schon stattfinden. Wird das mit Ihnen abgesprochen vorher? Wird abgefragt, was braucht die Ukraine konkret? Was braucht eine gewisse Region? Oder wie läuft das Ganze ab?
Na, das ist wie in einem guten Fußballteam. Man sammelt sich vor dem Spiel, man bespricht Taktik, die Aufstellung und die Spieler sprechen immer in einem guten Team zueinander, auch während des Spiels. Und so eine Vorstellung haben wir auch mit der Bundesregierung. Ich bin im direkten Gespräch mit Frau Ministerin, mit anderen Regierungsmitgliedern. Jetzt zwei Ministerien an unserer Seite, Auswärtiges Amt und Wirtschaftsministerium und auch Deutsches Auswärtiges Amt und Ministerium von Frau Schulze sind Koordinatoren in der Vorbereitung von Ukraine Recovery Conference. Aber das heißt nicht, dass die anderen Gremien nicht da mitspielen. Das ist wirklich ein Teamspiel mit mehr als 11 Spieler in unserem
genau,
Team,
oder? Genau, ich stelle mir vor, dass es auch vielleicht manchmal chaotisch sein kann, weil wir haben ja nicht nur das, was von staatlicher Seite aus passiert, sondern auch, es gibt sehr viele private Initiativen. Dann gibt es auch noch andere Länder, also viele europäische Länder zum Beispiel, die Amerikaner, alle setzen sich ein für die Ukraine. Entsteht da nicht manchmal Chaos?
Ukrainer, wie es sich herausgestellt hat, sind Menschen des Multitaskings. Wir müssen nicht nur mit verschiedenen Akteuren spielen, sondern verschiedene Ausrüstung benutzen, die aus verschiedenen Ländern gekommen ist. Und die Bedienungsanleitungen sind auch in verschiedenen Sprachen. Und das muss auch alles kompatibel gemacht werden. Und wir sind sehr erfinderisch. Sie haben jetzt erwähnt die Rolle der ukrainischen Frauen. Und in der Tat, die ukrainischen Unternehmen haben sich als sehr resilient gezeigt, indem die einbezogenen Männer durch die umgeschulten Frauen ersetzt werden können, weil Frauen haben es begriffen, jetzt ist es in ihren Händen, dass die Unternehmen weiter erfolgreich arbeiten können. In diesen schwierigen Zeiten des Krieges ist diese Resilienz der Ukrainer angefangen mit unseren Soldatinnen und Soldaten und dann bis an die Nichtregierungsorganisationen und private Initiativen. Alle arbeiten daran, um zu überleben, um das Land zu verteidigen, um weiter kämpfen zu können.
Ich hätte noch ein ganz tolles Beispiel, was mich sehr beeindruckt hat von der Innovationskraft her. Russland hat ganz gezielt Krankenhäuser in der Nähe von Saporischschja vom Stromnetz abgeschnitten, hat die Leitungen zerbombt. Und was die Ukrainerinnen und Ukrainer geschafft haben, ist sehr schnell erneuerbare Energien dort aufzubauen. Die sind nämlich viel schwerer zu zerstören, wenn so ein großer Windpark dann da steht. Und mit diesen erneuerbaren Energien haben sie ganz gezielt die Kliniken wieder angeschlossen, sodass jetzt Tausende von Menschen jeden Monat dort wieder behandelt werden können, Stromversorgung, sichere Stromversorgung haben, einfach weil sie nicht das Alte genau so wieder aufgebaut haben, sondern einfach es besser wieder aufgebaut haben, so aufgebaut haben, dass es in dieser Kriegssituation widerstandsfähiger ist. Und das fand ich ein sehr beeindruckendes Beispiel, bei dem wir eben von deutscher Seite auch mit unterstützt haben.
Mhm. Build Back Better ist, glaube ich, da der Slogan, der eingesetzt wird. Die Frage natürlich ist, Wiederaufbau im Krieg, gibt es da eine Art von Priorisierung, dass man sagt, zum Beispiel Krankenhäuser bauen wir jetzt sofort auf und vielleicht andere Sachen können warten, bis der Krieg hoffentlich irgendwann vorbei ist. Wie gehen Sie da vor?
Ja, es gibt 5 Prioritäten für den Wiederaufbau. Energie, und das ist klar warum, muss wiederhergestellt werden. Die Menschen und die Unternehmen müssen mit Strom versorgt werden. Wohnungsbau und Versorgungseinrichtungen. Sehr viele Häuser wurden zerstört. Und dazu haben wir auch unsere eigenen Instrumente ins Spiel gebracht. Mehr als 4.200 ukrainische Familien haben seit Anfang 2024 Kredite im Rahmen des Programms Year Osella aufgenommen. 180 Familien haben Privathäuser gekauft, tausende neue Wohnungen. Insgesamt haben über 10.000 Familien diese Kredite aufgenommen. Mehr als 57.000 Ukrainerinnen und Ukrainer haben eine Unterstützung für kleinere und größere Reparaturen beantragt und über 270 Millionen Euro wurde dafür aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt. Das sind ganz konkrete Dinge. Dann geht es also Energie, Wohnungsbau, Verkehr und Logistik. Daran muss auch natürlich gearbeitet werden. Nummer 3, soziale Infrastruktur, Krankenhäuser und Unterstützung für Industrie und Dienstleistungen, weil Wirtschaft muss auch funktionieren, damit wir uns selber unterstützen können und nicht nur auf Hilfeleistungen aus dem Ausland angewiesen sein können.
Jetzt haben Sie das Thema Geld natürlich angesprochen. Die Weltbank geht davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren die Ukraine knapp 500 Milliarden US-Dollar brauchen wird für die Sanierung und für den Wiederaufbau. Sie haben gesagt, ein Teil des Geldes kommt von dem ukrainischen Haushalt. Wo kommt der Rest des Geldes her?
Naja, erstmal, man kann diese Summe ja drücken, indem Russland endlich aufhört, die Ukraine anzugreifen und endlich diesen sinnlosen Angriffskrieg stoppt. Und dann wird es nur möglich sein, so viel Geld zu mobilisieren, wenn mehr Staaten helfen und unterstützen. Dafür ist auch diese Ukraine-Wiederaufbaukonferenz so wichtig. Und wenn es auch gelingt, private Investoren mit in die Ukraine zu bringen. Und darum werben wir auch auf dieser Konferenz, dass eben Wirtschaft mit unterstützt. Weil wenn die Ukraine Teil der Europäischen Union wird, dann ist es jetzt schon einfach klug, in der Ukraine als Wirtschaftsunternehmen zu investieren. Das ist ja auch ein interessanter Markt, der dann dort entsteht. Und dafür wirbt die Ukraine jetzt schon. Und dafür ist diese Recovery-Konferenz eben auch ein Beitrag, dass Wirtschaftsvertreter sich treffen können, dass man über ukrainische Produkte erfährt, die jetzt schon produziert und exportiert werden und eben auch über die Unterstützung, wenn man dort investieren möchte. Darum werben wir gemeinsam. Ja.
Ist es auch manchmal schwierig, Herr Botschafter, deutsche Unternehmen davon zu überzeugen, in einem Kriegsgebiet zu investieren, Strukturen aufzubauen, Mitarbeitende hinzuschicken?
Es ist nicht einfach, aber wenn diese Unternehmer doch dann Mut haben, einmal in die Ukraine zu reisen und selber das zu sehen, nicht nur aus den Berichten aus dem Fernsehen, sondern selber zu sehen, was die Ukrainer leisten können, dann sind sie überzeugt. Und unter ersten Unternehmer, die aktiv heute in der Ukraine sind, sind natürlich Rüstungsunternehmen. Es gibt einen Markt dafür und einen Bedarf dafür. Aber auch für andere große deutsche und Weltunternehmen erschließen sich neue Möglichkeiten, gerade heute so früh wie möglich mit den Investitionen, mit den Projekten anzufangen, weil der Markt, Sie haben es selber erwähnt, ist riesengroß, über fast 500 Milliarden Dollar wird für den Wiederaufbau gebraucht. Und Sie haben von Finanzierungsquellen auch gefragt, eine wichtige Finanzierungsquelle für den Wiederaufbau der Ukraine sollte auch die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte sein. Ich sage es immer den deutschen Bürgern, dass ich jedem Steuerzahler dankbar bin dafür, dass er Steuer zahlt und es ermöglicht, dass Bundesregierung uns weiter unterstützt. Die russischen Vermögenswerte, die russischem Staat und russischen Oligarchen gehören, ist schon eine Quelle und es gibt über 300 Milliarden Euro von eingefrorenen russischen Vermögen und wir müssen alle zusammen die Wege finden, wie wir das Geld beschlagnahmen können und für den Wiederaufbau zu benutzen.
Frau Schulze, Sie nicken. Ist es denn so einfach? einfach, dieses eingefrorene Geld einfach zu nehmen und zu sagen, wir bauen damit Schulen und Krankenhäuser in der Ukraine?
Nein, einfach ist das überhaupt nicht. Aber ich finde es richtig, dass wir Wege dafür finden müssen, weil nach einem Krieg, und der Krieg ist hoffentlich und wird hoffentlich bald beendet, muss es ja auch eine Unterstützung für den Wiederaufbau von dem Aggressor geben. Und jetzt schon zu sehen, wie kann man das finanzieren, wo kann das Geld herkommen, welcher rechtliche Rahmen muss dafür geschaffen werden, weil wir sind ja ein Rechtsstaat, das unterscheidet uns ja von Russland. Also da die Wege zu suchen, das ist absolut notwendig und richtig.
Ich möchte, dass wir einmal ganz kurz auf die globalen Folgen nochmal dieses Krieges schauen. Am Anfang hieß es vor allem für den globalen Süden ein großes Problem mit der Ernährungssicherheit. Die Kornkammer der Welt wurde angegriffen. Es gibt keine Exporte oder wenig Getreideexporte ins Ausland. Wie sind denn die aktuellen Folgen?
Die weltweiten Folgen dieses Angriffs auf die Ukraine sind immer noch sehr, sehr hoch, weil das kann ja auch nicht ohne Folgen bleiben, wenn so ein wichtiges Exportland wie die Ukraine angegriffen wird. Und das merkt man gerade in den Ländern, wo die Ernährungslage sowieso schon schwierig ist, wo die Menschen einen Großteil ihres Einkommens eben für die Ernährung und für die Energieversorgung ausgeben, heißt jedes Prozent mehr, was Lebensmittel kosten, einfach sofort, dass Menschen in die Armut, in den Hunger abrutschen. Und deswegen war es ja auch der Ukraine so wichtig, dass sie möglichst schnell wieder liefern können, weil es wird ja weiterhin angebaut. Es gelingt auch, es kann wieder mehr exportiert werden, aber die Preise sind trotzdem immer noch hoch. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den Ländern, wo die Hungersnot ganz besonders groß ist, mitzuhelfen, dass sie wieder selber Lebensmittel anpflanzen können, dass sie unabhängiger werden. Das ist ein Wunsch, den die Länder selber ja auch haben, aber es ist auch eine absolute Notwendigkeit, um bei solchen Schocks einfach auch mehr Resilienz, mehr Widerstandskraft zu haben.
Ja, Botschafter Makejew, wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen dem, was aktuell in der Ukraine passiert und dem, was in anderen Ländern dadurch passiert, wie das Leben der Menschen in anderen Ländern beeinflusst?
Also eigentlich, es gibt kein Land und keine Menschen auf der Welt, die von diesem Krieg nicht betroffen sind. Und das kein lokaler Konflikt und kein rein europäischer Konflikt, sondern ein globaler, weil Sie haben es richtig angesprochen, die Ernährungsprobleme und Unterbrechung der weltweiten Getreideexporte aus der Ukraine haben katastrophale Auswirkungen auf Länder, die stark von diesen Importen abhängig sind. Länder in Ostafrika, Somalia, Äthiopien, Kenia, die 90% von Getreiden aus der Ukraine bezogen haben. Es ist auch wichtig, den Menschen zu vermitteln, und das versuche ich immer wieder hier in Deutschland zu sagen, man muss klar definieren und klar verstehen, wessen Schuld das ist. Und wenn Menschen immer wieder hier in Deutschland von der Ukraine-Krieg sprechen, versuche ich immer wieder klarzustellen, nein, das ist ein Russlandskrieg. Das ist ein russischer Angriffskrieg, und wegen Russland und nicht wegen Ukrainerinnen und Ukrainer gibt es diese Probleme auf der ganzen Welt. Und gerade deswegen müssen wir zusammenhalten, gerade deswegen mit militärischer Unterstützung Ukraine, aber auch mit Friedensversuchen, wie zum Beispiel das für Juni geplantes Friedenstreffen in der Schweiz, wo Friedensplan des Präsidenten der Ukraine, Volodymyr Zelensky, diskutiert wird. Diese diplomatischen Versuche dienen auch dazu, dass der Frieden zurückerkämpft werden kann.
Dieser Angriffskrieg findet ja nicht nur in der Ukraine statt. Es werden nicht nur Ziele in der Ukraine angegriffen, sondern auch Ziele im Netz. Also Russland führt auch einen massiven Cyberkrieg. Frau Schulze, Ihre Partei ist dem zum Opfer gefallen. Erst vor kurzem gab es einen Cyberangriff auf die SPD-Parteizentrale. Es werden aber auch Verbände angegriffen oder andere Institutionen. Firmen, die mit Rüstung zu tun haben oder die sich anders in der Ukraine engagieren. Was macht das mit der Bereitschaft, die Ukraine in diesem Krieg zu unterstützen?
Auch die CDU ist angegriffen worden. Der Deutsche Bundestag ist schon angegriffen worden. Also das ist einfach ein gezielter Versuch, demokratische Strukturen und demokratische Institutionen anzugehen. Das merkt man. Ganz besonders aufgefallen ist es mir jetzt bei meinen Reisen im Sahel. Wir unterstützen in Burkina Faso zum Beispiel den Faso-Check. Das sind Journalistinnen und Journalisten, die versuchen aufzuklären, was sind Lügen im Netz, die gezielt gestreut werden, und was ist wahr. Und eine dieser Lügen, die sie aufgedeckt haben, da wissen sie, dass das aus einer russischen Ecke kommt. Das ist eine Geschichte, die sagt, der Westen kümmert sich nicht mehr um Afrika, kümmert sich nicht mehr um den Sahel. Da seht ihr mal, ihr seid denen egal. Und auf der anderen Seite erleben wir in Deutschland auch Kräfte in sozialen Medien, die sagen, ja, was sollen wir uns noch um Entwicklungspolitik kümmern? Hört doch endlich auf, reicht, wenn wir uns um Deutschland kümmern. Also man sieht, dass von zwei Seiten aus versucht wird, Unfrieden zu schaffen, Gesellschaften zu entsolidarisieren, dagegen zu arbeiten, dass Menschen sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig unterstützen, dass Demokratien in der Welt solidarisch sind, helfen, dass Menschen eben nicht fliehen müssen, dass sie in ihren Heimatregionen bleiben können. Und das wirklich wahrzunehmen, dass das gezielt passiert, dass also diese Desinformation gibt, das ist erstmal ein ganz wichtiger Beitrag, um dagegen zu arbeiten. Und das ist nicht nur für Burkina Faso wichtig. Wir haben uns eben darüber ausgetauscht, Herr Botschafter, wenn man bei Social Media bestimmte Schlüsselworte eingibt, dann kriegt man innerhalb von Sekunden Hunderte von Kommentaren. Das können nicht alles Menschen sein, die nur darauf warten, dass wir beide etwas posten. Da muss auch Technik hinterstecken. Und das eben offen zu legen, immer wieder darüber zu sprechen und die richtige Information aus geprüften Quellen zur Verfügung zu stellen, ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, diese Angriffe werden ja auch teilweise vom Kreml gesteuert oder finanziert. Was kann man dagegen tun, Botschafter Makeyev?
Die besten Instrumente gegen Autokratie und Propaganda sind Demokratie und Wahrheit. Und wir haben es festgestellt, dass im Westen, in Europa, die Medien eine sehr wichtige Rolle spielen und dagegenhalten können. Mein Tipp für alle, wenn Sie zweifeln, wenn Sie einen Tick überlegen, kann es wahr sein? Wurde es sonst wo publiziert? Haben unsere Öffentlich-Rechtlichen darüber berichtet? Wenn nicht, dann bitte nicht reposten, nicht verbreiten, nicht darauf reagieren, weil das Ziel von den Russen ist, die Gesellschaften und die Menschen einschüchtern zu lassen. Trauen Sie den Medien. Ich bin sehr froh, dass die deutsche Medienlandschaft so vorangeschritten ist, dass Ukraine immer noch im Zentrum der Interesse steht und von der Ukraine immer berichtet wird. Und noch eine wichtige Aufgabe ist natürlich für die Politik, für die Regierungen aufgeschlossen zu sein. Ich habe in meinen anderthalb Jahren hier als Botschafter mit so vielen Ängsten konfrontiert, aber die habe ich ernst genommen und habe gesagt, ja, Sie haben Gründe dafür, lassen wir uns das besprechen. Was sind Gründe für Ihre Ängste und wie kann ich Ihnen helfen, diese Ängste zu bewältigen? Aufgeschlossenheit der demokratischen Strukturen hilft hier enorm, um Menschen mitzunehmen, um den Menschen zu erklären, worum es geht und warum Demokratie besser als Autokratie ist.
Miteinander ins Gespräch kommen. Wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr nochmal hier bei diesem Podcast treffen, worüber würden Sie dann am liebsten sprechen wollen?
Ich würde sehr gerne diesen Podcast irgendwo in Kharkiv, Lviv, Odessa oder Jalta aufnehmen. Aber dafür müssen wir noch sehr viel miteinander zusammenarbeiten.
Vielen Dank, Botschafter Makeyev. Und Sie, Frau Schulze, was sind Ihre Wünsche, was sind Ihre Hoffnungen für die Ukraine und für die Ukrainerinnen und Ukrainer?
Ich wünsche mir, dass wir möglichst schnell den Wiederaufbau komplett starten können. Also, dass dieser Krieg endlich ein Ende hat, dass Russland zurückgedrängt werden kann, dass der internationale Druck so groß wird, dass die Menschen dort wieder in Frieden leben können. Weil was das bedeutet für die vielen Kinder in der Ukraine, für die Menschen, die dort ihre Heimat haben. Das ist, glaube ich, auch heute hier wieder klar geworden. Und deswegen über den Wiederaufbau reden, über die Zukunft der Ukraine in der EU, darüber würde ich gerne mal einen ganzen Podcast machen.
Vielen Dank. Das war der Podcast Entwicklungssache heute mit Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, seine Exzellenz Oleksii Makeyev. Und ich bin Liz Show. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.